Herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 9. November 2016. Das ist hier das Sendefenster im tagesaktuellen Programm, in dem wir innerhalb unserer Magazine einen Fokus setzen auf aktuelle mediale Diskurse, Neuigkeiten aus der Welt der Medien oder auch ein paar Netzkuriositäten. Und zu den Mediennachrichten begrüße ich nicht nur die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax auf der 95.9, sondern auch alle, die dem Pi-Radio-Verbund lauschen in Berlin oder in Potsdam. So oder so ähnlich haben wir das als tagesaktuelle Redaktion hier jetzt in den letzten Tagen häufiger gesagt, die HörerInnen aus verschiedensten Städten begrüßt. Und dabei haben wir ja gemeint, dass der Pi-Radio-Verbund unsere Momas und Mimas übernimmt. Und warum das aber eigentlich so ist, warum wir jetzt mit dem Pi-Radio-Verbund gemeinsame Magazine haben, dafür bleibt im Eifer des Gefechts in einer Live-Sendung natürlich nicht immer Zeit, das zu erklären. Wir wollen deshalb hier in den Mediennachrichten mal einen näheren Blick auf den Pi-Radio-Verbund in Berlin und Potsdam werfen, den Hörern und Hörerinnen von Radio Korax vielleicht erstmal näher bringen, was der Pi-Radio-Verbund überhaupt ist und gucken, was da gerade Phase ist.
Zu Beginn dieser Mediennachricht werfen wir einen kleinen Blick in die nicht allzu ferne Vergangenheit.
Immer wenn ich Besuch aus anderen Städten oder Ländern bekomme, wundern sich meine Gäste, wenn ich ihnen erzähle, dass es bei uns in Berlin und Brandenburg kein richtiges freies Radio gibt. Na klar sind da eine Reihe von Radioinitiativen. Pi-Radio in Prenzlauer Berg, Studio Ansage in Friedrichshain, Radio Frappo in Potsdam und das deutsch-polnische Radio Slupfurt in Swubice und Frankfurt an der Oder. Doch sie führen ein Schattendasein auf dem ewigen Abstellgleis im Äther. Geparkt auf der alten offenen Kanalfrequenz sollen sie immer montags bis donnerstags von 19 bis 6 Uhr auf der 88.4 ein Schaltprogramm aufwerten, das die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, als ihr kreatives Radio für Berlin vermarktet. Alles schön und gut und seit 4 Jahren Realität. Aber was ich meine, ist ein richtiges Community-Radio. Ein freies Radio mit 24 Stunden Vollprogramm und eigener Frequenz. Das, was Medienprofis als nicht kommerziellen Lokalfunk bezeichnen. Kommt schon, das ist Berlin. Hier brodelt und köchelt das subkulturelle Leben in jedem Kellerloch.
Ja, so die Stimmungslage noch vor 2 Jahren in Berlin. Dabei waren und sind nicht kommerzielle Radioinitiativen nicht so rar gesät in der Region Berlin und auch Brandenburg. Neueste Entwicklungen bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg geben nun aber gute Vorzeichen. Im Dezember des letzten Jahres gab es von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Neuausschreibung für Sendezeiten der 88.4 in Berlin und 90.7 in Potsdam. Wir sprachen mit Paul Muttikat, einem Mitkoordinator des neuen Pi-Radio-Verbunds, über die neuesten Entwicklungen und die Chancen, die sich daraus ergeben in der freien Radiolandschaft Berlin-Brandenburg.
Der Name, der auch den Verbund bezeichnet, 88.4, dann als 88.4 ausgeschrieben, der wurde mal 2010 von der Medienanstalt in Berlin-Brandenburg eingerichtet, weil es einen relativ großen Bedarf gab für nicht kommerzielles Radio. Damals auch noch Multikult FM und der offene Kanal sendete da auch noch drauf. Ja, und wir kennen ja die Entwicklung der letzten Jahre, ganzen Flüchtlingsbewegungen und so weiter. Da hatte dann die Medienanstalt Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres die Idee, so eine Art Integrations-Migrationsradio zu machen, hat dafür eine Frequenz in Berlin-Brandenburg freigeschaufelt, die 91,0. Und da gab es auch eine Ausschreibung für dieses Radio. Es gab ein paar Bewerber, die durften dann mal ihr Konzept vortragen und dann stellte sich aber heraus, so die offizielle Begründung, dass die Finanzkonzepte der Bewerber alle nicht tragfähig wären und aus diesem Grund dieses Migrations-Integrationsradio nicht weiter verfolgt wird von der MABB, also eingestampft wird und andere Wege ausprobiert werden sollen, zum Beispiel beim offenen Kanal integriert werden oder eben auch ganz andere Medienprojekte inszeniert werden sollen. Und das hieß wiederum, was passiert mit der 91.0? Und da gab es im Juni eine Medienratssitzung, also der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und da haben die beschlossen, dass der offene Kanal, der ursprünglich auf unserem Sendeverbund 88.4 gesendet hat, einfach komplett auf diese 91.0 ziehen soll, also als Nachfolger dieses Migrationsradioprojektes. Und das hieß wiederum, von 168 Wochenstunden, die man so hat auf einem Radiosender, wenn man 24/7 sendet, fielen plötzlich knapp die Hälfte der kompletten Wochenstunden weg. Und die Medienanstalt hat überlegt, ja, was können wir jetzt tun? Wenn wir diese Sendezeiten jetzt neu ausschreiben, dann dauert es ein halbes Jahr, bis da neue Bewerber drauf sind. Und dieses halbe Jahr dürfte die Medienanstalt dann dort nichts drauf senden lassen. Das heißt, da wäre dann komplett Stille gewesen. Und das war das Druckmittel den Veranstaltungen, die noch übrig geblieben sind auf der 88.4 gegenüber, dass sie gesagt haben, versucht euch doch mal selber zu einigen. Wie würdet ihr die Sendezeiten verteilen? Wenn es da einen Konsens gibt, dann kriegen wir das auch rechtlich durch, weil es ist nicht ganz so ohne Ausschreibung, so eine Frequenz bzw. Teile der Frequenz einfach so zu vergeben. Und da gab es dann ein paar Treffen, da gab es auch nicht gleich Einigkeit, aber zum Schluss haben sich alle geeinigt, nämlich auf die einfache Formel, wir verdoppeln alle unsere Sendezeiten und dann sollten eigentlich alle zufrieden sein. Und das heißt wiederum, dass die vier Studios oder Veranstalter, Pi-Radio, Kollaboradio, Studio Ansage und Freies Radio Potsdam, von Montag bis Freitag nun von 6 Uhr früh bis abends nachts um 1 senden, zusammen als Pi-Radio-Verbund.
Der Pi-Radio-Verbund, der springt also nun aktuell in eine Sendelücke auf der 88.4 in Berlin. Und daraus ergibt sich eine vollkommen neue Situation für die Region Berlin-Brandenburg aktuell. Und währenddessen entwickelt sich auch die Radioszene in den letzten Jahren auch in vielen anderen Bundesländern immer weiter. Obwohl einige Bundesländer eben da noch hinterherhängen, gibt es bereits gut etablierte Beispiele. Zu nennen ist hier beispielsweise Radio Korax aus Halle, Radio Dreieckland, das in Freiburg sendet, und Radio Unerhört, das in Marburg ebenfalls eine Vollfrequenz bespielt. Diese grundfinanzierten Radios haben in ihrer noch prekären Grundfinanzierung zumindest ein starkes Ansehen und an deren Bedarf kann nicht gezweifelt werden. So sieht es auch Marc Westhusen, der Geschäftsführer von Radio Korax und Teil im Vorstand des Bund Freier Radios.
Ich stelle fest tatsächlich, dass es mit Radio Korax hier gelungen ist, ein Projekt zu bauen und auch groß werden zu lassen, was Maßstäbe setzt. Ich glaube, es gucken ganz viele nach Halle oder nach Sachsen-Anhalt in dem Fall. Ich weiß das von den Diskussionen, die ich teilweise auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Medienanstalten führe. So, und wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel erlebt, dass in Schleswig-Holstein das Mediengesetz dahingehend geändert wurde, dass freie Radios lizenziert und finanziert werden. Das passiert ja gerade. Und ich weiß von einem Referenten hier für Bürgermedien, dass die sich schon untereinander fragen, was gebt denn ihr da rein, wie stützt denn ihr das, dass das möglich ist, weil natürlich alle irgendwie sehen, dass das Radioprojekt Korax als solches eine Größe gekriegt hat, die und eine Ausstrahlung, die einfach, wo man sieht, dass es gut, dass es das gibt und es ist auch richtig, Geld in so eine Strukturen zu geben, weil es einfach das möglich macht, was es ist. Ne? Es ist einfach eine lokale Bereicherung und es ist ein Aspekt, der einfach relevant ist. So, und deswegen denke ich sozusagen, ja, das ist eigentlich, wir haben natürlich ein, zwei Ausnahmebundesländer, leider gehört Bayern auch dazu, die so ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten haben, so dieses selbstverwaltete Mediensegment zu stützen, aus Angst vor irgendwas, ich habe keine Ahnung.
Trotz Bedarf an freien Radios müssen die Handlungsspielräume für freie, nicht kommerzielle Radios immer wieder neu ausgehandelt werden. Und die aktuelle Situation in Berlin-Brandenburg verlangte nun aufgrund aktueller plötzlicher Erfolge schnelle Entscheidungen.
Also der Beschluss der Medienanstalt, dass das alles so auch vonstatten gehen kann ab 1. Oktober, der kam, ich glaube, 10 Tage vor dem 1. Oktober, wo es schon losgehen sollte. Das heißt, wir hatten 10 Tage Zeit. Entsprechend haben wir uns überlegt, naja, in der kurzen Zeit können wir eigentlich nur verlieren, wenn wir am 1. Oktober anfangen sollen zu senden. Auch noch als Nachfolger vom offenen Kanal in Sendezeiten, die vorher komplett offener Kanal-Sendezeiten waren. Das wird eine Riesenpleite und wir brauchen eigentlich Zeit, um uns gegenseitig abzustimmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen dort erstmal komplett die Radiorevolten aus Halle. Passiert ja auch nicht alle Tage, sondern nur alle 10 Jahre voraussichtlich. Und das war eigentlich eine gute Pause. Wurde auch nicht von allen unseren Sendemachern jetzt positiv aufgenommen. Viele wollten auch einfach weitersenden, haben das nicht so verstanden. Aber grundsätzlich haben eigentlich alle Studios da auch einen positiven Nutzen draus gezogen, sich selbst mal klar zu werden, vielleicht die Studios mal ein bisschen neu zu machen und gegenseitig sich zu treffen. Da gibt es jetzt so Pi-Radio-Verbundstreffen und da versuchen wir eben so auch sogenannte horizontale Schienen zu entwickeln und nach auch zu befüllen, weil momentan sind die horizontalen Schienen eben Mittagsmagazin, Morgenmagazin von Korax, wo wir jetzt ja auch schon einige kleine Sendungen haben, die wir da auch mal reinbuttern in den Topf. Und dann gibt es diese horizontale Schiene der We Are Born Free Leute, aktuell von 10 Uhr bis 11 Uhr jeden Tag. Und die Berliner Runde, das ist das, was hier in Halle so das Widerhall-Magazin ist. Es ist auch dann die Potsdamer Runde und vielleicht auch in absehbarer Zeit mal auch die Frankfurter Runde, so ein Abendmagazin.
In Potsdam und Berlin ist man also derzeit ständig dabei, sich neu zu organisieren für den Pi-Radio-Verbund und auch sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Das passiert aber alles unter Bedingungen, die vor Ort vorhanden sind. Mit einem Mediengesetz, in dem eine Formulierung für die Förderung nicht kommerzieller Medien einfach fehlt. Freie Radios sind landesweit mancherorts gezwungen, sich zu rechtfertigen, sich zu bewähren, um freies Radio langfristig auch finanziell möglich zu machen. Auch der Pi-Radio-Verbund sieht sich nun dieser Herausforderung ausgesetzt.
Es ist ja immer so ein Kreis, in dem man sich befindet, oder es war jahrelang so bei uns ein Kreislauf zwischen Sendemachern, Platz, also Räumlichkeiten, einer Finanzierung und Sendezeiten. So, und im Prinzip hatten wir alles nicht, außer viele Sendemacher. So, was macht man ohne Räumlichkeiten, ohne Sendezeit, ohne Finanzierung? Eigentlich hängst du fest. Und jetzt haben wir endlich mal mehr Sendezeiten bekommen. Das heißt, die Sendemacher kriegen ihre Sendezeiten, brauchen aber mehr Räumlichkeiten. Räumlichkeiten kriegst du nur, wenn du Finanzierung hast. So, und damit hast du diesen Kreislauf und wir hoffen, dass wir einfach durch gutes Programm mit vielen Sendemachern auch irgendeine Art von Eigendynamik jetzt anschieben können. Oder teilweise habe ich das Gefühl, sind wir auch schon drin. So dass eben auch ein Bedarf gesehen wird. Zum Beispiel letztens war eine Podiumsdiskussion oder sowas in der Art beim Freien Radio Potsdam früh und da waren auch medienpolitische Sprecher der SPD in Brandenburg, Frau Geiwitz und Frau von Halem von den Grünen, die medienpolitische Sprecherin. Und da lief jetzt technisch nicht alles sofort rund, war trotzdem eine interessante Veranstaltung, aber danach haben wir auch schon so ein bisschen so eine Art Augenzwinkern. Naja, also da sieht man jetzt, ihr braucht unbedingt Hilfe, so nach dem Motto. Also ich glaube, ein paar Patzer können wir uns auch erlauben und natürlich wäre es schöner, wir würden irgendwie, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht so sagen, ich bin ja ein Freund von Fehlern, ich mag ja, wenn Fehler passieren, nur sowas wie Sendeausfälle dürfen natürlich nicht passieren. So, wenn Sendeleitungen ausfallen und da arbeiten wir gerade mit Privattelefonanschlüssen und sowas, das ist natürlich absolut nicht professionell. Also auch für Amateurradio ist es eigentlich völlig ungeeignet. Es funktioniert, aber mit einem relativ hohen auch administrativen Aufwand. Das sehen wir jetzt auch gerade, wo wir früh ab 6 Uhr anfangen zu senden. Das muss natürlich alles in irgendeiner Form auch, man muss eben einen Blick drauf haben, wenn es einen Ausfall gibt, sofort reagieren. Das, die ganze Software, die ganzen Rechner, das muss alles gepflegt werden, Server und so weiter. Und das ehrenamtlich so am Laufen zu halten, ist nicht so einfach.
Die Situation und die koordinatorische Leistung, die momentan in Berlin und Potsdam zu bewältigen ist, wird von der Aussicht getragen, langfristig grundfinanziert eine eigene Frequenz zu bespielen.
Die Vision ist, dass wir bis Ende unseres Lizenzzeitraumes, nämlich im Mai 2018, soweit sind, dass wir dann, wenn es nochmal eine Neuausschreibung geben sollte, so auch die MABB, dann als ein gemeinsamer Antragsteller dort Freies Radio für Berlin beantragen wollen und auch Freies Radio für Potsdam. Das ist so der Plan, dass die Potsdamer dann in diesen anderthalb Jahren jetzt auch Zeit haben, um ein eigenes Konzept zu entwickeln und dort eine Potsdamer Frequenz zu bespielen, mal so als Vergleich. Ich glaube, Halle hat ein bisschen mehr als 200.000 Einwohner. Potsdam hat, glaube ich, 150.000. Also so, ich denke, das ist schon möglich, dort auch ein freies Radio für diese Stadt zu haben. Da gibt es auch Bedarf. Aber wie überall, wo es keine Finanzierung gibt, also alles durch Ehrenamtliche getragen wird, es ist schwierig, Leute zu finden, die nicht nur ihre eigene Sendung machen wollen, sondern eben auch koordinieren wollen, Technikdienste machen wollen und das alles dann auch mit beschränkten räumlichen und technischen Mitteln. Das ist also nicht immer ganz einfach, da durchzuhalten.
Und aus diesen Zukunftsvisionen ergeben sich für Paul Multicut Forderungen an die Politik und an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Insofern hoffen wir, dass da von der Berliner Politik, die sich ja eindeutig auch dafür ausgesprochen hat, dass dieses Mediengesetz geändert wird, weil sie eben auch findet, dass das förderungsfähig auf jeden Fall ist in Berlin und gebraucht wird, dass von denen eben auch andere Vorschläge und Modelle vielleicht in nächster Zeit kommen. Wie kann man denn so ein freies Radio auch fördern? Und natürlich von den Brandenburgern hoffen wir uns eben, dass sie dann über kurz oder lang auch mal konstruktive Vorschläge einbringen, wie man zum Beispiel auch in Brandenburg dann eben sowas wie Schlupfwort oder Frappo fördern kann.
So wie in Bayern und anderen prekären Baustellen der freien Radioszene sind unsere Augen und Ohren weiterhin auch in Berlin und Brandenburg. Wir wünschen aus dem nicht so fernen hallischen Studio viel Durchhaltevermögen auch für Berlin und Potsdam und die ansässigen freien Radioinitiativen.
Und dieses Wir, das gilt Radio Korax, das wünscht sich ja in seiner Gesamtheit dem Pi-Radio-Verbund viel Erfolg, alles Gute. In Zukunft wird dann idealerweise, wünschenswerterweise natürlich noch mehr Zusammenarbeit mit dem Pi-Radio-Verbund stattfinden, vor allem für auch unsere Magazine. Seit 1. November sind nämlich die Morgen- und Mittagsmagazine, die hier bei Radio Korax entstehen, nicht nur auf der 95.9 in Halle und Umgebung zu hören, sondern auch in Berlin auf der 88.4 und in Potsdam auf der 90.7. Und während des Oktobers sind da ja auch schon mal so ein paar Morgenmagazine von Halle nach Berlin und Potsdam gewandert. Vielleicht ist es da auch irgendwem aufgefallen, dass die Mediennachrichten, die ihr hier gerade hört, erst wieder ab November am Start waren. Im Oktober sind die ja ausgefallen, bedingt durch unser Radiokunstfestival in Halle, die Radio-Revolten. Das heißt aber nicht nur, dass ihr vielleicht deshalb statt Netzthemen und Netzkuriositäten, die da manchmal doch vorkommen, mehr Radiokunst aufgenommen habt. Das heißt auch, dass da an mir ein bisschen was vorbeigezogen bin. Ansonsten sitze ich ja jeden Tag vor den Mediennachrichten am Internet und lese die merkwürdigsten Sachen auf der Suche und auf der Recherche. Und Sachen habe ich da wohl verpasst, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie je verpassen könnte. Zum Beispiel die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Schlangen-DNA beinlos macht. Genau, also so wie die Beine. Schlangen haben keine Beine und Schlangen-DNA macht beinlos. Das klingt erstmal total logisch. Schlangen haben ja keine Gliedmaßen, liegt wahrscheinlich an der DNA. Beziehungsweise haben Schlangen keine Gliedmaßen mehr. Bestimmte Echsen haben nämlich vor rund 150 Millionen Jahren ihre Beine verloren und sich damit zu Schlangen entwickelt. Und woran das liegt, das wollten US-amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Berkeley Lab testen und haben dann ihre Erkenntnisse im Fachblatt Cell veröffentlicht. Die haben dann eine CRS genannte Erbgutsequenz untersucht, die sich bei fast allen Wirbeltieren stark ähnelt. Die aktiviert ein Gen, das dafür sorgt, dass Arme, Beine oder Flossen halt Gliedmaßen wachsen. So eine ZRS-Erbgutsequenz gibt es auch in der DNA von Pythons, von Boas, von Kobras, Klapperschlangen, Nattern und Vipern. Doch bei ihnen ist diese kurze Sequenz verändert. Daraus schließt sich dann offensichtlich die These, dass dieser kleine Abschnitt Schlangen-DNA die Ausbildung von Gliedmaßen verhindert. Das ist aber noch gar nicht das, was mich auf diesen Artikel so aufmerksam gemacht hat, denn natürlich muss man diese Forschung auch irgendwie belegen. Und das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch erfolgreich getan mit einem Tierversuch. Und jetzt weiß die ganze Welt, Schlangen-DNA macht Mäuse beinlos. So sieht's aus. Genauso titelte auch die Spiegel Online ihren Artikel über diese Forschung. Also Schlangen-DNA macht Mäuse beinlos. Wenn man sich den durchliest, sieht man dazu auch noch Bilder von den Tierversuchen, von den Versuchstieren. Eine vollständige Maus und eine ohne Beine, die es dann Serpent heißt, die dann nur wie so eine kleine traurige Wurst da liegt mit so Stummelbeinchen. Die Wissenschaftlerinnen haben für die Untersuchung die ZRS-Sequenz in Mäuseembryonen mit den unterschiedlicher Schlangenarten ersetzt. Die veränderten Mäuse entwickelten dann nur so Beinstummel. Die nicht behandelte Vergleichsgruppe hatte da hingegen ganz normale Beine. Auf der anderen Seite setzten die Forscher den Mäuseembryonen auch entsprechende Gensequenzen von Wirbeltieren mit Gliedmaßen wie Echsen, Fischen, Elefanten und Menschen ein. Da haben sich die Beine dann ganz normal entwickelt. Das wäre dann also der Beweis dafür, dass die Schlangensequenz offensichtlich das Wachstum von Extremitäten stören. Tatsächlich sind im genetischen Bauplan von heute lebenden Schlangen ja auch noch Spuren für die Anlagen von Gliedmaßen enthalten. Manche Schlangenarten wie Boas oder Pythons, die haben noch so einige unnütze Knochenstückchen, die an die rückgebildeten Hinterläufe erinnern. Andere Schlangen wie Vipern, Kobras oder Klapperschlangen hingegen bilden nicht einmal diese Knochenstückchen aus. Das heißt, über die Entwicklung der Schlange wissen wir jetzt schon mehr, dass sie Gene haben, die verhindern, dass sie Beine haben. Aber dafür hätte man vielleicht nicht gleich meiner Meinung nach Mäuse beinlos machen müssen. Die sind sicher fröhlicher, wenn sie herumlaufen können. Und die Schlangen-DNA sorgt wahrscheinlich dann nicht auch automatisch dafür, dass die sich jetzt auch ebenso problemlos rumschlängeln können wie die Schlangen. Obwohl das ja auch mal ein Forschungsprojekt wäre, einen Hybriden zu schaffen zwischen Mäusen und Schlangen. Die schlängeln sich dann rum, sind aber trotzdem noch flauschig. Wie gerechtfertigt das man jetzt alles ethisch sieht, das entscheidet sicher jeder für sich selbst. Aber jedenfalls weiß die Menschheit jetzt, dass Schlangen-DNA Mäuse beinlos macht. Ein wissenschaftlicher Artikelfund aus dem Internet, der mich doch schon sehr fasziniert hat. Und bei der Wissenschaft aus dem Internet bleiben wir jetzt auch, beziehungsweise auch bei dem Internet, das Wissenschaft, denn Studierenden ist das sicher geläufig, sich Literatur, Fachliteratur zu dem, was man halt gerade studiert, bequem aus dem Internet zu holen. Die digitale Entwicklung hat da ja vieles vereinfacht. Doch auch das bedeutet erst einmal klicken durch Suchmaschine und Literaturplattform. Oft stellt auch der oder die Dozierende Literatur zur Verfügung. Das passiert dann häufig auch über Online-Plattformen.
Also derzeit ist es so, dass Bildungsinstitutionen die Möglichkeit haben, durch die Zahlung von einem Pauschalbetrag Literatur zu digitalisieren und sie dann in diese Lernplattformen hochzuladen, sodass in einem beschränkten Rahmen, das heißt mit einem Passwortzugriff, die Teilnehmerinnen von einer bestimmten Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Zweck Zugang zu dieser Literatur haben. Und zusätzlich gibt es außerdem noch die Campus-Lizenzen. Das heißt, dass es zum Beispiel die Möglichkeit geben kann, mit einem speziellen Login oder eben auf dem Campus mit dem Internet von der Hochschule Zugriff auf beispielsweise ganze E-Books zu haben von bestimmten Verlagen.
Soweit die Lage bisher und auch soweit so gut, aber die Möglichkeit dafür, Literatur aus dem Internet zu ziehen, soll jetzt durch einen Uni-Rahmenvertrag bürokratischer und komplizierter und auch teurer werden. Das ist auch der Grund, warum wir mit Mandy Graz, die wir hier gerade schon gehört haben, gesprochen haben. Sie ist vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Ab dem 1. Januar 2017 sollen nämlich deutschlandweit neue Regeln zur Abrechnung der Urheberrechtsansprüche bei Semesterunterlagen gelten. Die Dozierenden auf Lehrplattformen wie Moodle oder Blackboard hochladen. Deshalb sieht der neue Vertrag jetzt vor, dass die Universitäten für jede Nutzung pro Kurs und Semester einen Betrag an die VG Wort bezahlen. Die VG Wort, also die Verwertungsgesellschaft Wort, die für Urheberrechte verantwortlich ist. Gegen diese neuen Richtlinien regen sich nun Proteste. Zum Beispiel fanden letzten Freitag welche statt. Bei denen war dann auch Mandy Graz dabei. Da protestierten etwa 50 Studierende vor dem Berliner Büro der VG Wort unter dem Motto »Wissen ist für alle da« gegen den Rahmenvertrag, den neuen Uni-Rahmenvertrag. Mandy Graz führt die genauen Kritikpunkte am Uni-Rahmenvertrag an.
Also im Großen und Ganzen ist es so, da es bereits einen Testlauf an einer Universität gab, nämlich der Universität Osnabrück. Sie haben das neue Verfahren, was sich eben nach dem Urteil vom Bundesgerichtshof richtet, ausprobiert. Und zwar hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass es nicht sein kann, dass die VG Wort nur die Verlage vergütet für die Literatur, die eben im Rahmen von den Digitalisaten, aber auch im Rahmen von anderen Sachen gemacht werden, sondern sie soll die Autoren und Autorinnen einzeln vergüten. Und das macht jetzt erforderlich, dass es eine Einzelmeldung gibt. Das heißt, jeder digitalisierte Beitrag, also jedes Schriftwerk, was jetzt in diese Online-Plattform geladen wird, soll ab dem 01.01.2017 gemeldet werden. Das wurde an der Uni Osnabrück für ein Semester lang ausprobiert. Das hat dazu geführt, dass nur noch ein Viertel des eigentlich üblichen Literaturangebots überhaupt in diesen Online-Plattformen war. Und über 60% der Studierenden darüber geklagt haben, dass die Literaturbeschaffung deutlich schwerer geworden ist und auch, dass deutlich weniger Literatur angeboten wird und dass sie halt nicht nur schwerer, sondern auch zeitintensiver geworden ist. Und da sehen wir eben ganz klar an dem Punkt der Zeitintensität, dass das eben ein großer Nachteil für die Studenten und Studentinnen ist, die arbeiten gehen müssen oder die sich beispielsweise um ein Kind kümmern oder andere Menschen pflegen oder eben auch politisch aktiv sein wollen. Und besonders schwierig ist es natürlich, dass gerade bei den Studis, die eben jetzt schon arbeiten gehen müssen, das heißt, die jetzt schon nicht ausreichend Geld haben, um ihren Lebensunterhalt so zu finanzieren, bei denen wird es sich besonders stark bemerkbar machen, weil die eben auch jetzt schon nicht in der Lage wären, sich beispielsweise zusätzliche Werke im Original zu kaufen. Und wir sehen da eben ganz deutlich, dass allein anhand dieser Maßnahme auf der Studierendenseite eben die soziale Spaltung weiter vorangetrieben wird. Auf der anderen Seite haben die Lehrenden große Schwierigkeiten gehabt mit dem Einzelmeldeverfahren, weil das gar nicht so einfach ist, selber zum Beispiel einzuschätzen, ob jetzt ein Text unter das Urheberrechtsgesetz fällt oder nicht, beziehungsweise unter diesen Rahmenvertrag. Und einfach aus dieser Unsicherheit heraus ist dann eben auch weniger Literatur zur Verfügung gestellt worden, was auch dazu führt, dass das Studium an Qualität abnimmt, weil es manchmal sehr hilfreich ist, wenn Dozierende schon vorsortiert haben, was für Texte interessant sein können für bestimmte Themen.
Das sagt Mandy Grazzi, ist vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften und hat hier gerade kritisiert den neuen Uni-Rahmenvertrag. Doch nicht nur Studierende wollen sich gegen diesen wehren und protestieren da, auch die Unis selbst sind gar nicht so begeistert davon. Aber auch wenn von der Seite der Vertrag nicht unterschrieben wird, gibt es unangenehme Konsequenzen.
Also im Moment ist es so, dass wir jetzt regelmäßig Meldungen von Ländern, also von Landesrektorenkonferenzen bekommen, die beschließen, dass die jeweilig daran hängenden Hochschulen diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und das wird ab dem 1.1. dazu führen, dass sämtliche Digitalisate auf den Lernplattformen gesperrt sind. Wir haben auch schon von Hochschulen erfahren, dass einfach deren komplette digitale Lernplattform dann erstmal dicht ist, bis irgendwie geklärt ist, wie es jetzt weitergehen soll. Das heißt in direkter Konsequenz, dass dieses Medium einfach nicht mehr nutzbar sein wird.
Der neue Uni-Rahmenvertrag würde also in jedem Fall einen Schritt zurück für das digitale Lernen bedeuten, das ja eigentlich gerade am sich entwickeln und florieren sein sollte in unserem Zeitalter. Genau deshalb lohnt es sich dagegen, sich aufzulehnen und zu protestieren. Mandy Graz gibt Einblicke in Handlungsoptionen, die da vor allem für Studierende eigentlich noch bleiben.
Zum einen wird es jetzt erstmal darum gehen, möglichst viele Menschen, die an Hochschulen und auch im Hochschulumfeld unterwegs sind, darüber zu informieren, was eben ansteht, weil wir nicht genau wissen, ob es überhaupt eine Möglichkeit geben wird, vor dem 1.1. da noch irgendetwas abzuwenden. Das heißt, es gilt erstmal, die Menschen dazu zu befähigen, über den 1.1. hinaus auf ihre Texte zugreifen zu können, weiter studieren zu können und auch weiterhin ihre Lehre gestalten zu können. Und das funktioniert eben nur über eine breite Informationskampagne. Demzufolge haben wir beispielsweise schon zentral zusammen mit dem Studentischen Landeszusammenschluss aus Niedersachsen Dateien zur Verfügung gestellt, wo eben auch Handlungsweisen beschrieben werden, wie zum Beispiel genau das sprecht Leute an, sagt ihnen, dass sie bitte alles hochladen sollen und zieht euch selber so viel, wie ihr bekommen könnt an Dateien. Und dann ist es natürlich so, die Schwierigkeit ist hier, dass die Studierenden zum Beispiel gar nicht in dem Entscheidungsprozess mit involviert sind, sondern letztendlich die Leidtragenden bei der Sache sind. Das geht natürlich nicht. Deswegen gehen wir zum einen auf die Straße, zum anderen versuchen wir das jetzt bei unseren größeren Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen anstehen, zum Beispiel eine sehr große Veranstaltung in Essen in 2 Wochen am Wochenende, werden wir auch das Thema nochmal auf die Tagesordnung holen und darüber reden und versuchen, gemeinsam Strategien zu finden, wie wir dagegen vorgehen können.
Mandy Grad spricht da für viele Studierende, die sich nicht gerne mit dem neuen Uni-Rahmenvertrag abfinden, der das digitale Lernen bürokratischer und komplizierter machen wird. Proteste, denen man sich auch definitiv anschließen kann, wenn man diese Interessen teilt. Und wenn man dabei auch nicht von Gesichtserkennungssoftware erkannt werden will beim Protestieren oder auch in anderen Situationen des Lebens genau das vermeiden will, ist ja vielleicht das Folgende was für euch. Bunte Brillen nämlich gibt es jetzt und die können gängige Gesichtserkennungssysteme überlisten. Das haben jedenfalls Forscher an der Carnegie Mellon University herausgefunden. In einer Studie, eine Brille haben die entwickelt, kann man sagen, die verhindern kann, dass man selbst erkannt wird und die funktioniert sogar auch für Impersonation-Attacken. Das heißt, man kann sie aufsetzen und wird dabei von einer Software für eine andere Person gehalten. Die Forscher, die haben sich für die Brille die Funktionsweise gängiger Gesichtserkennungsprogramme zunutze gemacht. Diese analysieren Flächen bestimmter Gesichtsbereiche und vergleichen diese dann mit vorhandenen Datensätzen. Das System kann das Gesicht aber nicht mehr erkennen, wenn man die Merkmale der Flächen an bestimmten Teilen austauscht. Und da kommt dann die Brille ins Spiel. Das kann man nämlich einfach machen, indem man solche Flächen auf die Brille druckt. Im Endergebnis sieht das dann sehr schrill aus. Modisch ist dann vielleicht Geschmackssache. Das sind dann rote, grüne und gelbe Flächen, die da auf dem Gestell sind, die dann ineinander verschwimmen. Und wenn man dann auch noch die Merkmale der Flächen anderer Personen auf diese Brille druckt, erkennt das System eine andere Person. In über 90% der Fällen hätte sich diese Methode erfolgreich gezeigt, die Identität zu verschleiern. Bei den Impersonation-Attacken stellten die Forscher jedoch fest, dass Personen unterschiedlich schwierig nachzuahmen sind, je nach Gesichtszügen. Solche Brillen würden sich auf jeden Fall für wenig Geld herstellen lassen. Man müsste einfach nur das Motiv der Brille mit einem Tintenstrahldrucker ausdrucken und auf ein Gestell kleben. Der Plattform netzpolitik.org schwebte da eine Anti-Gesichtserkennungsbrille in der Thomas de Maizière-Edition vor. Ein wahres Schmuckstück auf der nächsten Demo oder am Flughafen. Und laut den Forschern steigere sich die Erfolgsquote der Identitätsverschleierung mit Perücke, Mütze und Schminke zusammen und der Brille sogar auf 100%. Vielleicht habt ihr ja jetzt eine grandiose neue Geschäftsidee. Und damit verabschiede ich mich eigentlich auch schon wieder aus den Medien. Nachrichten für diese Woche, nächsten Mittwoch, wird es voraussichtlich neue geben. Das sind nämlich unsere Spezialnachrichten, die in den tagesaktuellen Magazinen bei Radio Korax und ja inzwischen auch beim Pi-Radio-Verbund laufen. Das heißt, morgens, mittags und für Korax-HörerInnen auch abends. Und den Blick in die Medien, den mache ich dann nächste Woche wieder mit euch zusammen und wünsche euch für heute erstmal einen schönen Tag.